Vie Presse. Die Freude und die Euphorie unter Syrern vor Ort in ihrem eigenen Land, aber auch in ganz Europa, ist seit dem vergangenen Wochenende enorm. Der Diktator Bashar al-Assad ist gestürzt und ein 54 Jahre währendes Terrorregime damit zu Ende gegangen. Viele glauben jetzt an eine Rückkehr und hoffen auf eine friedliche, sichere Zukunft in ihrem Land. Und hier in dieser Zuspielung hören wir die Menschenmengen auf den Straßen auf Arabisch rufen, das syrische Volk ist eins. Aber auch in Europa scheint die Hoffnung besonders groß, nun vor allem die vielen hier gestrandeten Menschen aus Syrien rasch wieder in ihre Heimat zurückschicken zu können. Viele europäische Länder, darunter auch Österreich und Deutschland, haben bereits laufende Asylverfahren von Syrern gestoppt. Und Österreich hat außerdem einen Abschiebeplan für syrische Flüchtlinge angekündigt. Doch viele Experten sind sich einig, der Zeitpunkt für Euphorie ist möglicherweise verfrüht. Denn in manchen Teilen Syriens breiten sich aktuell radikal-islamistische Gruppierungen aus. Und dass der Krieg in Syrien noch nicht vorbei ist, zeigt auch die aktuelle Entwicklung seit vergangenem Sonntag. Im Norden Syriens eskalieren die Kämpfe zwischen pro-türkischen Milizen und Kurden. Und in der Nacht auf Dienstag hat Israel massive Luftangriffe gegen Syrien gestartet. Wer weiß also so genau, ob wirklich so viele Syrer zurück können und ob sie nach der ersten Freude überhaupt noch wollen? Vielleicht wird es statt einer Rückkehrwelle sogar eher zu einer neuen Fluchtwelle aus dem Land kommen. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich sehe mir heute an, wie die EU-Staaten auf den Umsturz in Syrien reagieren. Dazu ist mein Kollege Wolfgang Böhm etwas später zu Gast. Wann genau, sehen Sie übrigens auch in den Kapitelmarken dieser Folge, die ich eigens gesetzt habe. Aber zuerst hören Sie Migrationsexpertin Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität Wien. Ich habe sie um eine Einschätzung der Situation in Österreich gebeten. Unser Gespräch ist allerdings schon am späten Montagnachmittag entstanden, also noch bevor Karl Nehammer Abschiebepläne bekannt gegeben hat. Ich habe Judith Kohlenberger jedenfalls gefragt, was es denn jetzt genau heißt, wenn Österreich die ca. 7.300 offenen Asylverfahren von Syrern stoppt.
Das ist im Grunde ein ganz normaler und zu erwartbarer Vorgang, deshalb, weil ja einer der Hauptschutzgründe, den viele Personen im Asylverfahren nennen, ist Verfolgung durch das Regime in Syrien. Dieses Regime wurde jetzt gestürzt. Das heißt, es ist jetzt für die Behörden einfach sehr, sehr schwierig, in dieser unüberschaubaren Situation überhaupt eine Entscheidungsgrundlage zu haben. Die Behörden sind da auch auf Länderberichte angewiesen, um eben die Aussagen im Asylverfahren einordnen zu können. Und da gibt es derzeit einfach viel zu wenig Informationen, auf die sich Behörden stützen können, um dann auch seriöse Entscheidungen treffen zu können. Weil das nicht möglich ist, hat man vorerst die Verfahren ausgesetzt, was aber nicht bedeutet, dass die nicht wieder aufgenommen werden. Man muss einfach abwarten, bis man wieder belastbare Informationen aus der Region erhält.
Das heißt, es ist auch schon die Frage aufgetaucht, wenn jetzt jemand schon eine positive Asylentscheidung erhalten hat, sagen wir im Zeitraum 2015 bis jetzt, wird diese positive Asylentscheidung, kann die jetzt aufgrund des Wegfalles des Fluchtgrundes, Assad-Regime jetzt mal unter diesem sehr plakativen Titel benannt, aufgehoben werden?
Da muss man unterscheiden zwischen zwei Zeitachsen eigentlich. Also jene Personen, die Asyl erhalten haben vor 5 Jahren oder noch länger zurückliegend, das sind vor allem jene, die 2015, 16 gekommen sind, da kann in solchen Fällen aufgrund des Wegfalls der ursprünglichen Fluchtgründe das Asyl nicht mehr aberkannt werden. Da ist wirklich diese harte Grenze, die 5 Jahre. Bei all jenen Menschen, und wir haben ja im Jahr 2022 wieder eine gewisse Spitze an Asylantragszahlen, vor allem auch von syrischen Staatsangehörigen gesehen, bei Menschen, deren Asylzuerkennung weniger als 5 Jahre zurückliegt oder aber die subsidiären Schutz erhalten haben, da kann sehr wohl ein sogenanntes Aberkennungsverfahren eingeleitet werden. Das ist auch ein klassisches gerichtliches Verfahren. Und im Zuge dessen muss dann eben festgestellt werden, liegen diese ursprünglichen Schutzgründe noch vor. Dafür ist es aber jetzt auch noch zu früh, ehrlicherweise, weil wir eben gar nicht einordnen können, wie sich in den nächsten Wochen und Monaten die Situation entwickeln wird. Und erst dann kann seriöserweise ein solches Verfahren gestartet werden.
Das ist ja generell, glaube ich, gerade so, dass man neigt dann dazu, wenn man so Bilder sieht mit großen Entscheidungen, großen Veränderungen, sofort zu glauben, jetzt ist alles gelöst, alles ist anders. Aber in Wahrheit wissen wir eigentlich nicht viel mehr als vor 24 oder 48 Stunden, oder? Auch wir wissen ja auch nicht, wie sich dieses jetzt an die Macht kommende Regime dort ausbreitet und wie die es anlegen.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, deshalb kann die Entwicklung wirklich in zwei Richtungen gehen. Das eine ist natürlich, was wir jetzt eher sehen, das sind vor allem Absichtsbekundungen, die auch der Euphorie dieses Tages geschuldet sind, dass viele Syrer im Exil sagen, ich möchte wieder zurückkehren, ich möchte einen Beitrag für den Wiederaufbau leisten, ich möchte mich mit meiner größeren Familie wieder vereinigen und so weiter. Da wird man sehen, ob sich das und wann sich das in die Tat umsetzen lässt. Das andere ist aber schon, wir dürfen nicht vergessen, diese Rebellen sind ja islamistische Gruppierungen. Ja. Die haben jetzt zwar gesagt, man wird darauf achten, dass auch die diverse syrische Gesellschaft, wie sie ist, abgebildet wird in der Regierung und dass man auch auf Minderheitenrechte Rücksicht nimmt. Ob das dann de facto so sein wird, glaube ich, steht auf einem anderen Blatt. Das heißt, es kann natürlich sein, dass gewisse Gruppen in der syrischen Bevölkerung, zum Beispiel Christen, die dort eine Minderheit darstellen, aber auch mit den Kurden ist unsicher, was geschieht, dass solche Menschen sehr wohl den Eindruck haben, sie sind nicht sicher mit den neuen Machthabern und perspektivisch, wie gesagt, ich spreche jetzt eher über mittelfristige Entwicklungen, dann sehr wohl das Land verlassen. Derzeit sehen wir keine große Fluchtbewegung aus Syrien heraus in andere Länder. Wir haben eine gewisse Größe an Binnengeflüchteten, das sind aber vor allem Menschen, die einfach aus den Gebieten des unmittelbaren Kampfgeschehens, also Aleppo, Homs und so weiter, das hat sich ja verlagert, woanders hingezogen sind. Das waren etwa 300.000 Personen, die wenigsten davon werden aber international fliehen, also Grenzen überschreiten. Das hängt übrigens auch damit zusammen, dass die umliegenden Nachbarländer keine besonders attraktiven Aufnahmeländer mehr sind. Libanon ist ja im Grunde noch instabiler, als es Syrien war. Da sind viele syrische Geflüchtete wieder zurückgekehrt. In der Türkei hat sich die Stimmung massiv gegen dort lebende Syrerinnen und Syrer gewandt. Und aus diesem Grund sehen wir aus diesen Ländern schon jetzt eine starke Rückbewegung nach Syrien.
Es ist aber auch so, dass wir jetzt beobachten können, dass es auch sozusagen heiße Tage in Social Media sind. Mir ist schon aufgefallen, es gibt immer wieder Postings von auch anonymisierten Accounts natürlich, die zum Beispiel Fotos von Fluchtbewegungen zeigen, behaupten, man sieht, dass also Ströme in die eine Richtung oder in die andere, oder jetzt flüchten plötzlich die Assad-Anhänger, die früheren, aus Sorge, dass sie jetzt Repressionen zu fürchten haben. Bei all dem gilt vermutlich jetzt besondere Vorsicht, weil man davon ausgehen kann, diese Bilder sind oft einfach falsch und aus dem Kontext gerissen und aus der Vergangenheit, oder?
Ja, ich werde auch sehr vorsichtig mit der Einordnung. Ich meine, was stimmt und was natürlich eine gewisse Ironie der Geschichte bedeutet, Assad selbst ist zu einem politischen Flüchtling in Russland geworden und hat dort Asyl bekommen. Also ist jetzt einer der syrischen Flüchtlinge, der ganz besonders im Fokus steht. Aber was sonst die größeren Bewegungen betrifft, glaube ich, ist es einfach zu früh abzuschätzen. Das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass aus den unmittelbaren Nachbarländern tatsächlich größere Bewegungen zurück nach Syrien zu beobachten sind. Es hat sich sogar ein gewisser Rückstau an der türkisch-syrischen Grenze gebildet. Da wollen viele der dort lebenden Syrer wieder ins Heimatland zurückgehen. Aber es liegt auch deshalb nahe, weil es ja geografisch so nahe ist. Und das ist natürlich eine ganz, ganz andere Bewegung und Unternehmung, als wenn jetzt Personen aus Österreich diese Rückkehr vorbereiten. Und ich sage bewusst vorbereiten, weil was ich vermute, was sich in den nächsten Wochen, Monaten abzeichnen könnte, wenn sich die Lage tatsächlich stabilisiert, dass hier lebende syrische Geflüchtete vielleicht mal hinreisen und versuchen zu schauen, wie gestaltet sich die Situation dort vor Ort. Möchten ihre Familie, die sie schon länger nicht mehr gesehen haben, wieder treffen und möchten überhaupt mal sondieren, weil natürlich für viele nicht nur politische Gründe ausschlaggebend sind, sondern auch die wirtschaftliche Situation eine relevante ist. Und ich glaube, all das fließt ein in die persönliche Abwägung, ob man bleiben möchte oder zurückkehren kann. Ein wichtiger Faktor, das wissen wir aus der Fluchtforschung, ist, wenn Kinder da sind. Und viele syrische Kinder sind ja schon in Österreich geboren in den letzten 10 Jahren. Und die kennen ihre eigentliche Heimat in der Form ja gar nicht mehr. Die nehmen Österreich als Heimat wahr. Und in solchen Fällen ist die Rückkehrwahrscheinlichkeit ganz besonders niedrig ausgeprägt.
Mhm. Es gibt ja das Institut der International Organization for Migration, IOM. Welche Rolle spielen denn die? Die sind ja auch ein bisschen dafür da, dass sie sich eben um Fluchtbewegungen kümmern, aber auch eventuell ein bisschen anschubsen, in welche Richtung jetzt da Flüchtlinge gehen sollen, oder?
Also das eine, das IOM leistet, ist einmal eine Zahlenerhebung, um überhaupt zu schauen, wie viele Binnengeflüchtete gibt es. Das macht IOM übrigens auch in der Ukraine, die Anzahl der Personen zu erfassen, die innerhalb der Grenzen des Landes geflüchtet sind, auch die natürlich Unterstützung brauchen können. Und dann aber zu schauen, wie entwickelt sich die Situation? Sehen wir, dass mehr Menschen ausreisen möchten? Haben die auch die Mittel, die Ressourcen? Also ich sage das deshalb, weil beispielsweise auch Benzinmangelware ist in Damaskus und Umgebung. Also es gar nicht so leicht ist, eine Flucht zu organisieren. Das ist selten der Fall. Und dann natürlich auch Unterstützung anzubieten. Und Unterstützung, glaube ich, geht aber jetzt in der Situation auch wirklich in beide Richtungen, weil natürlich auch eine Rückkehr, vor allem eine freiwillige Rückkehr, sollte idealerweise nicht nur von den zuständigen Organisationen, sondern auch von den Aufnahmeländern unterstützt werden, damit diese Rückkehr eine nachhaltige sein kann. Und das betrifft logistische Unterstützung, aber auch ganz konkret den Aufbau von Demokratie. Und da gibt es ein interessantes Forschungsergebnis, das besagt, dass Migranten und Flüchtlinge nicht nur sogenannte finanzielle Remittances, also finanzielle Transferleistungen ins Heimatland zurückschicken, sondern auch bei einer Rückkehr quasi demokratische Remittances zurückbringen. Weil wenn sie in westlichen Demokratien gelebt haben, auch Demokratie, die liberale Demokratie als solche vielleicht ganz anders kennengelernt haben, auch verstanden haben, was ist die Rolle der Polizei, ja, und wo endet die Möglichkeit des Privatzugriffs eines Polizisten und so weiter und so fort. Mhm. Wie kann politische Partizipation aussehen? Und da gibt es Studien, die besagen, dass solche Soft Skills oder auch einfach demokratischen Werte gerade auch von Exilanten und Exilantinnen wieder ins Heimatland zurückgetragen werden können. Also Geflüchtete spielen dadurch auch eine wesentliche Rolle beim Wiederaufbau.
Gleichzeitig ist es für das Land Österreich spannend und auch die Politik in Österreich, inwiefern sie Fluchtrückkehrer oder auch eben das Gegenteil, Menschen, die hier angekommen sind und die hier auch schon einen Job haben, Deutsch können, sich integriert haben, auch halten. Also wir haben ja auch das alte Thema Fluchtbewegung versus Arbeitskräftemangel. Das heißt, auch für Österreich und die Bundesregierung, sowohl die aktuelle als auch die kommende, wird es vermutlich spannend sein, sich anzuschauen von diesen 95.000 Syrern, die mittlerweile hier bei uns Anker geschlagen haben, wen lasse ich überhaupt zurückgehen? Also wen unterstütze ich dabei, auch zurückzugehen? Und wem sage ich, es wäre uns eigentlich ein Anliegen, dass du bleibst?
Also ich vermute, das wird sich insofern leichter lösen, deshalb, weil jene, die sich, wie man sagen würde, gut integriert haben, also die arbeiten, die Steuern zahlen, die hier eine Familie gegründet haben und so weiter, die schon länger hier sind, manche haben auch schon die Staatsbürgerschaft, die österreichische, beantragt oder tatsächlich erhalten, das ist schon möglich nach einer gewissen Zeit, dass diese wohl eher weniger dazu gewillt sein werden, zurückzugehen, weil der Lebensmittelpunkt jetzt einfach Österreich ist und weil sie sich auch als vielleicht syrische Österreicher oder österreichische Syrer oder wie auch immer fühlen. Also diese Bindestrich-Identitäten, die gibt es ja. Und die natürlich auch eine wesentliche Aufgabe im staatlichen Gefüge und auch auf dem Arbeitsmarkt erfüllen. Die andere Ebene sind vielleicht neu angekommene Menschen. Da wird es erstens mal darum gehen, dürfen die bleiben? Wie gesagt, Aberkennungsverfahren wären denkbar. Und dann, und das haben wir jetzt ganz stark gesehen auf Ebene der politischen Rhetorik, wird natürlich schon argumentiert oder gefordert sogar, dass man Abschiebungen nach Syrien neu beurteilen kann, dass Syrien perspektivisch zu einem sicheren Herkunftsland erklärt werden sollte, sodass Personen, wo kein Schutzgrund festgestellt wurde, rascher rückgeführt werden können. Ich glaube, das ist teilweise auch einer gewissen Symbolpolitik und wie gesagt politischen Rhetorik zuzuordnen. Man verlangt immer mal schnell nach Rückführungen und dann passiert lange nichts. Aber dennoch, das ist natürlich auch ein Aspekt, der jetzt schlagend werden wird. Wiederum glaube ich, dass die Beurteilung der Situation Wochen, wenn nicht Monate dauern wird.
Gut, also Expertin Judith Kohlenberger sagt, die Beurteilung der Lage in Syrien werde noch ziemlich lange unsicher bleiben. Und damit geht auch einher, dass die Beantwortung der Frage, was jetzt mit geflüchteten Syrern in Österreich und der EU passieren soll, auch noch alles andere als klar ist. Was sagt mein Kollege Wolfgang Böhm dazu, unser langjähriger Europaexperte? Wie sieht er eigentlich Karl Nehammers Vorstoß, Abschiebungen von Syrern in ihrer Heimat vorzubereiten, vor allem im Vergleich zu anderen europäischen Staaten? Lieber Wolfgang, jetzt haben wir auch gehört, nicht nur Judith Kohlenberger hier bei uns im Podcast, sondern auch der deutsche Politikwissenschaftler Peter Neumann hat schon Montagabend in der Zeit im Bild 2 gesagt, dass er es richtig findet, dass anhängige Asylverfahren von Syrern, Syrerinnen vorerst ausgesetzt werden. Aber Abschiebungen nach Syrien findet er angesichts der Lage vor Ort noch sehr problematisch. Zu dem Thema Abschiebungen kommen wir vielleicht noch ein bisschen später. An dich zuerst die erste Frage. Wie geht denn die EU jetzt überhaupt mit dieser völlig neuen Situation seit dem Wochenende um?
Ja, so wie immer uneinheitlich. Ja. Jeder versucht einmal sehr schnell zu reagieren, fast zu schnell meiner Meinung nach. Es ist so, dass mittlerweile an die 9 Länder die Asylverfahren für Syrer gestoppt haben. Und da bin ich auch der Meinung von Neumann, das ist natürlich möglich. Es ist eine neue Situation. Man kann das jetzt einmal abwarten, was da daraus wird und entsprechend dann auch die Asylverfahren weiterführen. Schwieriger ist es eben bei Abschiebungen.
Was ist denn jetzt überhaupt schon möglich? Stichwort Rückkehr, also rechtlich gesehen.
Naja, es ist so, dass jetzt am Donnerstag die Innenminister sicher das Thema aufgreifen werden. Es gibt Interesse von einigen Ländern, davon natürlich die, die auch hauptbetroffen waren als Zielland von syrischen Flüchtlingen. Das war Deutschland sehr stark, Österreich, interessanterweise auch Schweden, die natürlich Interesse haben, dass da etwas weitergeht, dass es zumindest Möglichkeiten gibt, diese Leute wieder zurückzubringen. Hier muss man unterscheiden zwischen denen, die bereits ein Asyl haben, bei denen ist das äußerst schwierig, insbesondere die das Asyl schon länger haben. Der Krieg dauert ja schon seit 2011, also mittlerweile 13 Jahre. Und da sind ein paar natürlich, die schon längst in der EU samt ihrer Familie leben, hier einen Beruf haben etc.
Einige haben Staatsbürgerschaften.
Ganz genau. Also diese Personen zurückzuschieben oder wie es die FPÖ bezeichnen würde, remigrieren, das wird es wahrscheinlich nicht spielen. Dort, wo natürlich jetzt eine Debatte entsteht, ist bei denen, die nur temporär schutzbedürftig sind, also keinen Asylstatus haben, die könnte es treffen. Allerdings auch da, und da sind sich bis jetzt nicht nur die Experten einig, sondern auch die Kommission, die heute damit hinausgegangen ist, dafür ist es einfach zu früh. Wir wissen nicht, wie die Situation sich dort entwickelt. Es gibt nach wie vor Kämpfe, zum Beispiel im Nordsyrien. Aber auch in anderen Teilen. Das heißt, solange das dort nicht sicher ist, ist auch mit Rückführungen derzeit irgendwie nicht zu spaßen und es ist auch unmöglich.
Es ist auch die Frage der Schutzbedürftigkeit einfach noch nicht beantwortbar, ob die aufgehoben ist oder nicht.
So
oder?
Ist es. Es gibt ja dieses EuGH-Urteil, das du vielleicht kennst, wonach man Leute nicht in Länder zurückschieben kann, in denen es zumindest in einem Teil noch unsicher ist. Also es muss dann wirklich im ganzen Land sicher sein.
Aber dennoch eine freiwillige Rückkehr ist natürlich niemandem unbenommen.
Genau,
oder?
Das sagt heute sogar der UNHCR, die sich eher als Anwälte der Flüchtlinge sehen. Die sagen im Moment natürlich, wer freiwillig zurückkehren will, kann das natürlich und kann auch dabei unterstützt werden. Und ich glaube, das ist auch der erste Ansatz, der wahrscheinlich auch bei den Innenministern diskutiert wird. Das heißt, wie helfen wir diesen Leuten, die es wollen, die zum Beispiel Probleme gehabt hat mit dem alten Regime unter Assad und jetzt mit dem eher islamistisch orientierten neuen Führung keine. Wie hilft man diesen Leuten, wenn sie zurückkommen wollen, sich diese Reise etc. zu finanzieren?
Das heißt also, die Frage ganz konkret gesagt, unterstützt man die auch monetär mit ganz konkreten Zahlungen?
Ja.
Was wir jetzt ganz vergessen haben, das wollte ich dich eigentlich zuerst fragen, ist, ob es eigentlich gesicherte Zahlen gibt, wie viele Syrer sich in der Europäischen Union aufhalten.
Das ist tatsächlich schwierig. Ich bin heute auch dieser Frage nachgegangen. Was es gibt, ist eine Zahl jener, die schon einen Asylantrag gestellt haben. Ja, das waren 1,4 Millionen circa in der EU. Man muss sich vorstellen, insgesamt gibt es, muss man auch einmal relativieren, 14 Millionen syrische Flüchtlinge. Das heißt, etwa 10% befinden sich oder höchstwahrscheinlich in der EU. Da ist aber die Ungenauigkeit natürlich dabei, dass man sagen, manche haben vielleicht mehrfach einen Asylantrag gestellt oder in mehreren Ländern. Da wurde aber in letzter Zeit doch sehr darauf geachtet, dass auch hier die Daten immer ausgetauscht wurden. Also das ist sicher ein relativ kleiner Prozentsatz.
Das heißt aber, es sind auch die nicht dabei, die keinen Asylantrag gestellt haben.
Genau.
Also man kann eigentlich schon davon ausgehen, es sind vermutlich mehr Menschen, die
es könnten etwas mehr sein, was man aber differenzieren muss. Es ist so, dass nach so einem Asylverfahren ja nicht alle einen Asylstatus bekommen, sondern eben zum Beispiel als temporär Schutzbedürftige tituliert werden, die also vorerst hier bleiben dürfen. Die haben aber auch irgendwann einmal einen Asylantrag gestellt. Deswegen ist diese Zahl, wer überhaupt einmal einen Asylantrag gestellt hat in diesen 13 Jahren seit Ausbruch des Kriegs, doch einigermaßen relevant.
Dennoch gibt es auch eine Statistik, die sagt, dass diese 1,4 Millionen bekannten Asylanträge von Menschen aus Syrien ungefähr 20% der gesamten Asylanträge in der EU ausmachen. Das ist jetzt auch kein geringer Teil gemessen an dem restlichen.
Muss man auch sagen, das war sicher eine der Flüchtlingsgruppen in letzter Zeit, die relativ stark waren, selbstverständlich durch den Bürgerkrieg. Mhm.
Jetzt muss ich einmal noch Österreich gerade auch in diesem EU-Kontext erwähnen. Jetzt hat Bundeskanzler Karl Nehammer, aber auch der Innenminister eben angekündigt, es werde Abschiebungen von Syrern aus Österreich geben. Das ist aber schon noch ein schärferes Vorgehen, als andere EU-Staaten jetzt seit, weiß ich nicht, 48 Stunden formuliert haben, oder?
Ja, das ist es. Das ist auch schärfer, obwohl es auch in Deutschland ein paar diese Debatten gab. Ist sicher schärfer formuliert. Ich wäre da vorsichtig. Ich glaube, dass es dafür einfach zu früh ist. Also da ging es zum Beispiel um welche, die kriminell geworden sind, die abgeschoben werden sollen frühzeitig. So einfach ist es eben noch nicht. Ja, und es hat ja keinen Sinn, sowas anzukündigen und dann wird es wieder nicht möglich, dann wird man wieder schimpfen, da ist die EU bzw. die Richter des Europäischen Gerichtshofs schuld. Obwohl, wenn man das selbst geprüft hat, einfach sehen muss, derzeit ist es rechtlich noch nicht erlaubt.
Ja, Sie haben es gehört, auch bei meinem Kollegen Wolfgang Böhm ist das Credo, es wird noch dauern. Wir hoffen aber, Sie haben trotzdem in dieser Folge und bei den Gesprächen mit meinen beiden Gästen etwas mitgenommen. Und wenn Sie noch mehr über den Konflikt in Syrien und den Umsturz in diesem Land erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen auch, die Folge von Montag nachzuhören. Da war mein Kollege Wieland Schneider aus der Außenpolitik zu Gast und wir haben uns genauer angesehen, wer eigentlich Abu Mohammed al-Jolani ist, jener Dschihadistenanführer, der nun Assad stürzen konnte. Für heute danken wir jedenfalls fürs Zuhören. Morgen hören Sie an dieser Stelle wieder meinen Kollegen Clemens Patek. Machen Sie es gut und auf bald.